Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder als Sprecher von Großbären Inside durch die Sendung führen. Wir haben den 26. April 2024 und die 179. Sendung. Und natürlich ist auch in dieser Woche wieder ein bisschen was passiert. In Heinersdorf gibt es auf einmal einen zusätzlichen Kandidaten, der kurz vorher rausgefallen ist. Jetzt ist er wieder da. Kleinbären möchte Outsportgeräte haben und Diedersdorf quält sich immer noch mit der Situation, dass das Dorfgemeinschaftshaus aufgrund, weil die Decke runtergekommen ist, gesperrt ist. Aber auch da gibt es überall Lichtblicke. Die Woche war dahingehend interessant, weil wir hatten einen Finanzausschuss und wir hatten eine Sitzung der Gemeindevertretung. Aber natürlich gab es mannigfaltige Diskussionen um die politischen Geschehnisse. Der Bürgermeister hat ja kundgetan, er tritt jetzt zur Kommunalwahl an auf seine Liste. In den sozialen Netzwerken wird darüber spekuliert. Und der große Tenor sagt eigentlich, du darfst diese neue Partei nicht wählen. Gut, wir schauen mal, ob sich das bis zum 9. Juni auch so, diese Meinung auch so hält. Bisher ist es so, dass man allein, wenn man die Arbeitsergebnisse der Verwaltung des Bürgermeisters sieht, dann darf man sie deswegen eigentlich nicht wählen. Es gab, wie gesagt, einige interessante Themen. Wir haben auch wieder Rückmeldung bekommen. Dafür bedanken wir uns natürlich auch recht herzlich. Die letzte Sitzung der Gemeindevertretung war, ich sage mal, durchaus etwas aufregend. Es waren ungefähr das Dreifache an Zuschauern da, was normal da war. Es war also richtig die Hütte voll und man merkte auch den Unmut über diesen Bürgermeister, weil eben das Projekt Mehrzweckplatz an der Wasserskianlage man sich den Eindruck nicht erwehren kann, dass man gegen dieses Projekt arbeitet und dass man es nicht haben möchte und dass einige inzwischen der Gemeindevertreter eher ihren Widerstand aufgeben, da auch gegenzuhalten, weil sie einfach selber froh sind, wenn die Legislatur wahrscheinlich auch vorbei ist. Aber gut, haltet euch wacker, lasst euch nicht ärgern, genießt die Zeit, können wir euch nur zurufen. Wir haben eine spannende Sendung gemacht. Wir werden ein bisschen euch erzählen, was beim Bauhof passiert. Der Wochenmarkt wollte eigentlich nochmal mit einem Bericht auch heute nochmal rankommen, aber das haben wir gelassen, weil nach der guten Eröffnung, nach dem guten Start, war am letzten Samstag das Ergebnis des Wochenmarkts eher enttäuschend. Es waren nur 3 Stände da. Das wird jetzt mit dem Wetter begründet, wo ich sagen muss, also wenn ich als Marktbetreiber, dann muss ich auch mit Schlechtwetter rechnen und dann muss ich auch trotzdem da sein. Und als Kunde gehe ich ja trotzdem hin, weil ich bin ja Stammkunde. Und so funktioniert es eigentlich nur. Aber das ist jetzt etwas merkwürdig, aber warten wir mal ab. Wir wünschen euch jedenfalls jetzt viel Spaß. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und jetzt
viel Spaß beim Zuhören.
Am liebsten verkaufen. Das ist das Fazit aus der letzten Gemeindevertretersitzung, was von Seiten der FDP im Endeffekt über den Bahnhof Großbären gesagt wurde. Weg das Ding. Die FDP hat einen Antrag eingebracht, dass der Bahnhof bewertet wird und wenn möglich so schnell wie möglich verkauft werden soll. Entweder als normales Kaufobjekt oder eben als Erpacht. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Gemeinde Großbären in den letzten Jahren schon immer versucht hat, diesen Bahnhof zu verkaufen. Warum? Weil er für die Verwaltung eben nicht schön genug war. Schön genug im Sinne von, es gibt einen Bauantrag. den hat man mal vor Jahren erstellt und es gab viele Nutzungsmöglichkeiten in diesem Gelände, weil es ist riesig groß, es gab tolle Ideen dazu, es gab ein Nutzungskonzept dazu und eben einen fertigen Bauantrag. Das heißt, man hätte jederzeit anfangen können, den Bahnhof Großbeeren auszubauen. Das ist das Backsteingebäude, was in der Nähe des neuen Bahnsteigs dann eben ja, im Dornröschenschlaf ist und vor sich hin verrottet, kann man fast schon sagen, weil man hat ja in den letzten Jahren nichts gemacht. Man hat es ja nicht mal geschafft, gegen Einbruch und in das Gebäude, im Endeffekt das Gebäude so zu sichern, dass da eben keiner einbrechen konnte. So, jetzt ist es ganz spannend gewesen. Es gab eine Petition, die gab es seit Januar diesen Jahres, eben zum Erhalt des Bahnhofs und zum Ausbau, nämlich nach den ursprünglichen Plänen. Ja, das kostet Geld, es ist denkmalgeschützt, aber auch das wäre immerhin noch gut möglich und es ist ein historisches, wertvolles Gebäude, was seine besondere Bedeutung gerade in unserer Region hat. Es hat einen sogenannten Kaiserzimmer, Fürstenzimmer. Das heißt, immer wenn dann die kaiserliche Familie mit ihren Gästen, das waren ja auch meistens Hochwohlgeborene, dann zum Siegesfest nach Großbeeren gekommen ist oder sonst auf der Strecke war und Pause machen musste, gab es für die ein besonderes eingerichtetes Zimmer. Davon existiert jetzt nicht mehr viel, aber dieses Zimmer gab es. Es gibt sogar Bildaufnahmen davon. Also haben sich einige geschichtsinteressierte Großbernerinnen und Großberner aufgetan und haben gesagt, wir wollen, dass dieses Gebäude erhalten bleibt. So, und haben eine Petition. Diese Petition ist bei der letzten Gemeindevertretersitzung übergeben worden. Das heißt, damit muss die Gemeindevertretung sich in jedem Fall damit beschäftigen. Erstaunlicherweise ist die große Frage, ob man sich wirklich damit beschäftigen muss, weil die FDP hat zusammen mit den Grünen den Antrag mehr oder weniger durchgewunken. Man möchte das historische Erbe der Gemeinde Großbeeren verkaufen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ist ärgerlich. Selbst wenn es Geld kostet, dieses Gebäude ist durch verschiedene Jahresscheiben, also sprich, man muss gar nicht es sofort komplett gleich hübsch machen, sondern man kann einfach mal jedes Jahr ein bisschen was machen und irgendwann ist es dann auch fertig. Gerade bei historischen Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, ist das eine Vorgehensweise, die sich auch für viele Kommunen bewährt hat. Weil eine Privatperson wird doch keinen Bahnhof kaufen, zumal wenn die Nutzung gegebenenfalls ich will nicht sagen, dass sie eingeschränkt ist. Man kann dort eine Menge machen. Aber man muss natürlich dann auch ein Konzept haben und sagen, was man da machen möchte. Das ursprüngliche Konzept sah übrigens vor, dass ein Teil des Bauamtes dahin ging. Deswegen hat man wahrscheinlich auch, weil man das nicht wollte oder die Person das nicht wollte, hat man auch den Bauantrag in der Schublade gelassen. Es wäre möglich gewesen, dass die Wohnungsbaugesellschaft dort reingeht. Auch das wäre sinnvoll gewesen. Gleichzeitig hätte man natürlich Veranstaltungsräume haben können. Ich meine, alle sprechen von Mobilitätswende und insbesondere der ÖPNV bindet unseren Bahnhof zunehmend besser ein. Es ist eine Regionalbahn. Irgendwann wird noch mehr als eine Regionalbahn dort halten. Das ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit. Es ist umso erschreckender, dass man das nicht möchte, nicht wollte, nicht möchte. Und dann eben versucht, das historische, kulturelle Erbe dann einfach abzugeben und zu verscherbeln. Wir werden sehen, die nächste Gemeindevertretung wird dann die Petition haben, ob man bereit ist, den Beschluss theoretisch aufzuheben und ob man es einfach im Eigentum belässt oder ob man eben den Immobilienmaklern so folgt, die das Ding einfach weghaben wollen. Schauen wir mal. Und es gab in der letzten Woche einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Hier wurde bereits nochmal drüber diskutiert, was es alles in der Vergangenheit war. Eines der Hauptthemen natürlich war dann einerseits der Wunsch der FDP, unbedingt den Bahnhof zu verkaufen. Aber natürlich auch. Eins der Hauptziele war eigentlich nochmal über den Haushalt 2024 zu sprechen. Und da gab es dann schon einige Aussagen, die etwas für die Mehrheit der Gemeindevertreter durchaus irritierend waren, dass der Bürgermeister bzw. die Kämmerin gesagt hat, dass sie den Beschluss, die Gemeindevertretung hat, nämlich den Mehrzweckplatz im Sportcampus nicht umzusetzen, nicht in den Haushalt reinzunehmen. Wo man dann schon sagte, Moment mal, es gibt eine Beschlusslage, die Mehrheit hat abgestimmt und in der Demokratie sagt die Mehrheit schon, was passieren soll. Und jetzt stellt die Verwaltung sich hin und sagt, sie setzt das einfach nicht um. Und das ist schon erstaunlich, zumal die Begründungen waren eher dürftig. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Auch als Kämmerin kann man das Projekt Hockey, das Projekt Mehrzweckplatz auch ablehnen, so wie es der Bürgermeister ablehnt. Das ist alles gut. Aber wenn es eine Beschlusslage gibt und die Beschlüsse sind von der Mehrheit der Bevölkerung, die ja die Gemeindevertretung repräsentieren, geschlossen worden, dann kann es eigentlich nicht sein, dass man sich hinstellt und sagt, nee, das machen wir nicht. Es wurde also darüber dann ein bisschen diskutiert. Das war ein beherrschendes Thema. Über viele andere Dinge kam man gar nicht mehr. Das war eigentlich schade drum, weil es gäbe viele andere Themen, über die man hätte bei diesem Haushalt auch noch diskutieren können. Aber das überlagert das jetzt. Auch hier wieder, ich meine, wir haben jetzt Ende April, dass ein Haushalt immer noch nicht beschlussfähig ist, das ist schon wieder erschreckend. Ne? Und das Interessante ist, dass man ja den 18 Gemeindevertretern, den 18 Einzelpersonen, die da sitzen, vorwirft, naja, ihr müsst ja nur zustimmen. Ja, nee, geht ja nicht. Du kriegst einen Haushaltsentwurf, der ist wieder mal fehlerhaft, faserig und hat ein Defizit von mehreren Millionen. Dann fängt man an und reduziert und reduziert, reduziert und kriegt dann irgendwann gesagt, ja, nee, das dürft ihr aber nicht reduzieren, weil das wollen wir ja als Verwaltung haben. Wo wir dann auch gesagt haben, ja, ist ja kein Wunschkonzert. Also, ob ihr eine Klimaanlage jetzt habt im Rathaus oder nicht, es ging ja Jahrzehnte auch ohne. Da müsst ihr vielleicht drauf warten, bis es irgendwann besser wird. Aber gut, es ging dann eben nochmal um die Haushaltsdiskussion. Zwei, drei andere Themen, die haben uns dann nochmal beschäftigt in der Sitzung der Gemeindevertretung. Insgesamt eigentlich kein Ausschuss, kein guter Ausschuss. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Diskussion um den Mehrzweckplatz auch dazu geführt hat, dass man schon auch festgestellt haben muss, dass einige für Argumente nur noch bedingt zugänglich sind und grundsätzlich alles hinterfragen und eigentlich gläubig sind gegenüber den Informationen der Verwaltung, die ja bisher selten gestimmt haben, muss man ja leider auch sagen. Aber gut, warten wir mal ab, wie es da dann weitergeht. Und es gab eine Sitzung der Gemeindevertretung, die ungewöhnlich war. Ungewöhnlich durch die Anzahl der vielen, vielen, vielen Zuschauern. Der Großberner Hockey Club hatte seine Mitglieder, zumindest teilweise, sicherlich motiviert, auch mal zur Gemeindevertretersitzung zu kommen und sich einfach anzuhören, was passiert jetzt eigentlich mit dem Multifunktionsplatz und wie geht's da weiter. Erschreckend ist, dass viele Aussagen von Seiten des Bürgermeisters, soll man sagen, dass sie unwahr waren, das waren sie ja vielleicht gar nicht. Aber sie waren ganz einfach, ich sag mal, fehlerhaft und nicht lösungsorientiert. Das ist wahrscheinlich das Erste. Also es ging nach dem Üblichen, hatten wir eine relativ lange Einwohnerfragestunde. Das heißt, dass gerade natürlich die Mitglieder sagten, sucht doch bitte Lösungen, findet Lösungen für das Problem. Es gibt ausreichend Fördermittel. Reden wir mal in zwei, drei Zahlen. Die Finanzierung des ja, Hockeyplatzes soll man ja nicht sagen, des Multifunktionsplatzes, ist so gesteuert, dass der Platz kostete ursprünglich mal, so war ja mal geplant, 1,1 Millionen. Ja. Muss man eins dazu sagen, er soll auf dem Gelände gebaut werden, soll für nicht nur für den GHC, sondern auch für andere Sportvereine nutzbar sein und soll sich dann an als in Anführungsstrichen Schulhof auch mitgenutzt werden können. Drumherum soll nämlich die Schule gebaut werden. Das heißt, sämtliche Kosten, die da Erschließungen und Baustraßen und so sind, hätte die Gemeinde eh in 2-3 Jahren, weil wenn sie dort die Schule bauen möchte, dann muss sie eben auch diese ganzen Sachen ja eh bauen. Also wie gesagt, der Platz sollte ursprünglich 1,1 Millionen kosten. Inzwischen sind wir durch die Mehrkosten bei knapp 1,4 Millionen. Das treibt sich aus. Der Bürgermeister hat dem Landessportbund bitterböse E-Mails geschrieben und hat aufgefordert, ja, dass man sich zumindest überlegen soll, ob man die Fördermittel dort gibt. Und er wollte unbedingt einen Fördermittelbescheid haben. Nun muss man dazu sagen, rein rechtlich wird ein Fördermittelgeber, und das ist in dem Augenblick der Landessportbund, kann er nur einen Bescheid geben, wenn Baurechtsstadt vorhanden ist. Kann jetzt nur am Anfang eine sogenannte Fördermittelzusage geben. Das haben die gemacht und haben gesagt, passt auf, und die Fördermittelzusage ist übrigens aus 2022. Die war über 340.000 Euro. So, gleichzeitig gab es dann nochmal die Information, dass der Landessportbund über den Kreissportbund nochmal an eine Fördermittelzusage rankommen würde von knapp 130. Dann ist man schon bei 470. Jetzt kann man sagen, okay, dann fehlt noch eine Million. Ja, die fehlt, aber in der Summe wären allein die Fördermittel plus die Eigenmittel, die der Verein aufbringen möchte. Auch da hat der Verein ja schon gesagt, pass auf, mit 275.000 Euro können wir bezuschussen. Dann wären wir immerhin bei knapp 745.000 Euro alleine bezuschussbare Mittel. Das heißt, wenn der Multifunktionsplatz 1,4 und ein bisschen Millionen kostet, wäre die Hälfte über Fördermittel möglich. Dann hat man verschieden vorgeschlagen, ich sage, die andere Hälfte sollte eben von der Gemeinde kommen, Strich, entweder als, ja, als Eigenmittel oder man hätte genauso gut ein Darlehen aufnehmen können, was dann die Gemeinde regelmäßig zurückführt, über den Verein sogar laufen lassen kann, so wie wir es auch schon bei anderen Vereinen in dieser Gemeinde gemacht haben. Und das funktioniert eigentlich auch. Interessant ist, dass dann so Dinge aufgeworfen wurden wie, ja, nee, es geht nicht. Wir müssen ja Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Fläche stellen. Also immer, wenn man versiegelt, muss man dann auch wieder neue Maßnahmen schaffen. Und ja, die kosten über 800.000 Euro. So, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Weil eingeplant sind irgendwie 230.000 Euro für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Und das wäre übrigens auch so das Übliche. Aber der Bürgermeister hat sich darauf versteift, gesagt, ja, nee, wir haben ein Angebot von den Stadtgütern, die wollen eben über 800.000 Euro haben für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei uns in der Gemeinde. Jetzt muss man wissen, dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht unbedingt in der Gemeinde, wo eine Flächenversiegelung stattfindet, auch durchgeführt werden müssen. Das heißt, ich muss nicht ausgleichen in derselben Gemeinde. Das ist übrigens manchmal auch gar nicht möglich. Gerade im Speckgürtel sind alle Gemeinden gut beraten. Wenn sie Flächen haben, klar, kannst du das zur Steigerung des Erholungswerts die Bevölkerung machen. Aber im Regelfall werden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dann eher, gerade bei uns im Metropolraum, im abgewandten Bereich von Berlin getätigt. Was heißt das? In unserem Landkreis würde das dann, ich kann mich gut an eine Maßnahme erinnern, die war, glaube ich, Niedra-Fläming. Das ist Teltow-Fläming ganz an der rechten Ecke Richtung schon dem Land Sachsen-Anhalt, fast schon an der Grenze. Drunter kommt dann noch Elbe-Elster, das ist ja nun auch schon relativ weit weg. Und auch das Güterverkehrszentrum, die Versiegelung der Flächen dort, wurden häufig ausgeglichen durch Maßnahmen in der Uckermark. Also es muss nicht mal nah dran sein, es kann relativ auch weit weg sein. Und dann hätte wahrscheinlich die Summe auch funktioniert. Aber man hat sich jetzt eben auf diese 800.000 Euro festgehalten. Da hat man gesagt, ja, ihr müsst aber einen Parkplatz haben. Nee, das Parkhaus muss man auch nicht realisieren, was ursprünglich geplant ist, weil da reichen 25 Parkplätze. Die müssen realisiert werden und die können relativ einfach realisiert werden. Und sei es nur, dass man das Fundament macht und die Autos darauf stehen lässt, weil das Parkhaus macht dann erst Sinn, wenn der komplette B-Plan dort umgesetzt wird. Also sprich, wenn die anderen Bauvorhaben, die dazukommen, dann auch dort umgesetzt werden. Und so ist umso ärgerlicher, dass man natürlich mit Halbinformationen, mit Übertreibungen versucht, eine politische Entscheidung zu erzielen. Das ist eigentlich das Schlimme, dass aber die WFG und auch die CDU haben sich ja dem Projekt durchaus verschrieben, haben gesagt, wir machen es. Man hat auch genug Möglichkeiten und ein, zwei Möglichkeiten sind ja auch nochmal erwähnt worden. Über den Bauhof haben wir in diesem Podcast auch schon berichtet. Also der Bauhof, der wird ja dieses Jahr nicht fertig, erst nächstes Jahr, wenn überhaupt. Und da kann man natürlich schon mal überlegen, ob man nicht dort irgendwie noch zusätzliche Mittel vielleicht umswitchen kann, weil es dann ja eh erst im nächsten Jahr soweit wird. Aber der Bürgermeister musste sich einige Vorwürfe anhören und auch zu Recht, weil er eben eher Gründe gesucht hat, warum das Projekt nicht umzusetzen ist, als dass er Gründe gesucht hat, warum das ging. Und das war schon merkwürdig, wenn er dann Aussagen trifft, die nach dem Motto, ja, ich bin doch an eurer Seite, und dann lacht der ganze Saal. Das ist dann schon auffällig. Aber gut, es ging hoch her, ob es zu einem Umdenken geführt hat, maße ich mir jetzt nicht an, als Beobachter das wirklich so einzuschätzen. Man muss mal sehen, der politische Druck ist jetzt da, sicherlich, aber gut, ich bin immer nur erstaunt, wie manche dann wirklich sagen können, sie treten für die Bevölkerung von Großbären an, wenn sie nicht bereit sind, ausreichend Sportanlagen zu schaffen, aber das gilt auch für andere Sachen. Und es ist häufig so, dass man kann ja über Wachstum in unserer Gemeinde sagen, was man will, aber man muss schon anerkennen, dass wir aufgrund des Wachstums in der letzten Zeit ja es selbst nicht mehr schaffen, in den sozialen Einrichtungen hinterher zu wachsen. Und dazu kommen dann nochmal so Sportstätten und sowas. Aber der Bürgermeister hat ja dann immer darauf hingewiesen, ja, wir haben kein Geld oder wir kriegen es nicht hin, wie auch immer. Naja, aber es gab eben dann keinen wirklichen Lösungsvorschlag und das hätte man ja eigentlich schon mal erwarten können. Aber Lösungen sind nicht seine Sache. Es wundert mich, dass die Bürgermeisterliste und die SPD und auch die Grünen, die so ein bisschen gegen diese Projekte sind, sich dann hinstellen und sagen, sie wollen den Sport fördern. Das ist dann schon etwas, naja, es ist merkwürdig, dass man dann nicht wirklich offen sich hinstellt und sagt, wir lehnen das Projekt ab. Weil da wären doch alle, also das kann man dann schlecht oder gut finden, das ist ja egal, aber man wüsste zumindest, woran man ist. Diese Rumeierei ist dann schon schwierig, dass man sagt, ja, nein, und dann kommt wieder ein Grund um die Ecke, dann ja, nee, jetzt geht es nicht mehr und dann ist es einfach auch schwierig. Aber gut, das hat uns ziemlich lange in der Gemeindevertretung aufgehalten und womit? Auch mit Recht. Es gab dann noch einen Punkt, es gab die Übergabe der Petition zum Erhalt des Bahnhofs. Das war ja ganz interessant, dass dann die FDP-Fraktion ja unbedingt den Bahnhof verkaufen möchte. Wahrscheinlich möchte man eher mit dem Bagger dagegen fahren, aber es spielt doch keine Rolle. Man möchte das Ding einfach nicht mehr haben, was ich als Fehler sehen würde, weil Erhalt von historischen Gebäuden ist schon was. Und wir haben beim Beamtenwohnhaus damals die Problematik gehabt, dass uns das Haus nicht gehörte. Der Bahnhof gehört uns und das ist schon mal ein bisschen was anderes. Da sind wir auch in der Verpflichtung. Gut. Ja, das ist dann eben so. Der Bürgermeister hat dann irgendwann gesagt, gut, ist jetzt so, will ich jetzt auch nicht ändern. Ne? Dann ging es leider so noch ein bisschen weiter. Es gab dann noch mal einige Erzieherinnen und Erzieher aus der Kita Löwenzahn waren da, aus der DRK-Kita, die sich ein bisschen Sorgen machen, weil das DRK hat ja den Vertrag gekündigt mit der Gemeinde im letzten Jahr und bis zum 01.01.2025 muss ein neuer Träger her. So, das kann jetzt sogar der alte sein, ist egal, es gibt dann eben eine Ausschreibung und dann muss ein neuer Träger gefunden werden. Die Mitarbeiter, die da waren, haben alle Arbeitsverträge mit dem DRK. Sicherlich kann man dann über einen Betriebsübergang sprechen und dergleichen mehr, aber jetzt muss man einfach sehen, die waren sich natürlich, sie haben gesagt, und das kann ich auch nachvollziehen, sie haben keine Planungssicherheit. Ja, in der jetzigen Situation ist das so. Man kann ja auch nichts mehr sagen. Sie dürfen auch an den kommenden Ausschreibungen nicht mitwirken, weil dann wäre es eher immer ein Vergabefehler und das funktioniert so auch nicht. Also musste man abwarten, was da jetzt passiert. So, und dann gab es eigentlich zwei Anträge, eigentlich war es dann doch nur ein Antrag, nämlich zur Renaturierung des Küsterteichs. Der Küsterteich fällt ja teilweise trocken, weil seine Sohle, so heißt eigentlich der Fußboden davon, also da, wo das Wasser drin bleibt, wahrscheinlich eine Undichtigkeit hat, beziehungsweise er zunehmend versandet und dann verdunstet das Wasser. Das ist ein Problem, was wir in vielen Seen und Gewässern haben in unserem Landkreis. Der Landkreis Teltow-Fläming hat mal einen Maßnahmenkatalog erstellt, was alles möglich ist. Und darüber haben wir dann eben in der Gemeindevertretersitzung auch diskutiert. Man war jetzt sich noch nicht sicher. Man konnte noch keine Entscheidung treffen, weil zwischen dem, was da drin steht und dem, was es dann finanziell kosten sollte, war es dann auf einmal das Doppelte. Und da gab es einfach viele Fragen. Und es zeigte sich einmal mehr, wie schlecht es ist, wenn eben die Mitarbeiter der Verwaltung nicht anwesend sind. Aber auch das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal vom Bürgermeister, dass er eben seinen Mitarbeitern verbietet, an den Sitzungen teilzunehmen. Dann gab es einen Antrag vom Ortsbeirat Kleinbeeren um Outdoor-Spielgeräte. Darum geht es, es gibt Fördermittel für sowas. Und erstmal geht es eigentlich um das Einstellen der Fördermittel. Denn wenn der Fördermittelbescheid nicht kommt, und die Fördermittelzusage nicht kommt, dann wird es eben sowas nicht geben. Kommt das, dann kann sich Kleinbeeren freuen. Die anderen Ortsteile beobachten das jetzt, um zu sehen, ob sie nicht dann auch Outdoor-Fitnessgeräte vielleicht an ihren Standorten dann auch noch hinstellen. Dann gab es keine Beschlussfassung. Der Bürgermeister wollte eine Dienstreise nach Buscheroll machen. Da ist ja das Problem, dass wir eigentlich keinen Haushalt haben, also gibt es auch kein Geld. Und er hat dann gebeten darum, dass die Gemeindevertretung ihn ja trotzdem dahin schickt. Oder wenn sie es wünschte, würde er trotzdem dahin fahren. Das ist dann allerdings so, dann ist es ja eine Dienstreise, die dann zwar er selber bezahlen darf, aber letztlich ist es dann Arbeitszeit. Und wir warten immer noch auf die Definition des Konzeptes, was jetzt ja da ist über Buscheroll oder die überhaupt über die Einbindung von Städtepartnerschaften oder Gemeindepartnerschaften, was dann allerdings, so war zumindest damals der Tenor, man gemeinsam erst einen der kommenden Gemeindevertreter, den kommenden Gemeindevertretern, ich will nicht sagen überhelfen soll, aber dann sollen die sich damit ja da entscheiden. Dann gab es den Antrag der WFG zur Anschaffung von Schutzschleifen als Zeichen der Solidarität. Aber da haben wir ja nochmal einen Extrabericht. Tja, und dann ging sie irgendwann dann zu Ende, erschöpft, kaputt, teilweise auch gefrustet, sind dann die 18 Mitglieder der Gemeindevertretung, die 13, die da waren, die 14, die da waren, sind dann eben ja, um 22 Uhr nach Hause gegangen. Veränderungen der Kommunalverfassung verändert die politischen Spielräume der Städten und Gemeinden. Die Schlechtleistung der Kämmereien führt dann zum Stillstand. Eine kleine Veränderung innerhalb der Kommunalverfassung wird in den kommenden Jahren das politische Klima verändern. Es geht hierbei um einen Ausschnitt aus § 69 Absatz 6. Dort heißt es ganz einfach lapidar: Die Kommunalaufsichtsbehörde hat beginnend mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 die Genehmigung gemäß § 68 folgende bis zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung über einen Jahresabschluss für das vorvergangene Haushaltsjahr sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses für das vorvergangene Haushaltsjahr zurückzustellen. Der aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses für das vorvergangene Haushaltsjahr ist dem Rechnungsprüfungsamt sowie der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Das heißt nichts anderes in sehr komplizierten Worten, dass wenn du keinen Jahresabschluss hast, dann hast du als Gemeinde ein Problem. Normalerweise sollte der im Jahr 2024, sollte ja im Jahr 2024 der Jahresabschluss 2023 in der Mache sein. Aber das ist in Brandenburg eher selten. In einigen Kämmereien liegen die Jahresabschlüsse schon eine Weile zurück. In Großbären zum Beispiel hat man in den letzten Jahren, wenn überhaupt, am Jahresabschluss 2012 gearbeitet. Die jahrelange Nichtberücksichtigung des gesetzlichen Auftrags führt dazu, dass selbst eine Gemeinde wie Großbären, die bisher immer mit guten Steuereinnahmen gesegnet war und kaum noch Darlehen benötigte, jetzt dann zukünftig ab dem Jahr 2025 in der vorläufigen Haushaltsführung fällt. Diese Regelung sieht vor, dass Kommunen, die bis zu Beginn des Haushaltsjahres nicht mindestens einen Jahresabschluss des vorvergangenen Jahres, hier als Beispiel 2022, aufgestellt und des vorvorvergangenen Jahres 2021 beschlossen haben, automatisch in der vorläufigen Haushaltsführung gelangen. Das wurde bereits vor 2 Jahren von der Koalition SPD, CDU und Bündnis 90 Grünen beschlossen und soll ab 1.12.2024 gelten. Würde diese Regelung heute schon gelten, hieße das übrigens, dass mehr als 70% der Städte und Gemeinden und auch einige Landkreise aktuell in der vorläufigen Haushaltsführung wären. Jetzt heißt es, so schnell wie möglich so viele Jahresabschlüsse wie nur möglich durchzuführen. Aber es dauert und so lange kann kaum investiert werden. Die Kommunen befinden sich quasi in einer haushaltslosen Zeit. Das bedeutet das Ende des politischen Spielräumes, welche sämtliche freiwilligen Leistungen es nicht mehr geben darf. Das geht dann eben nicht mehr. Keine freiwilligen Ausgaben, keine neuen Investitionen, keine neuen Stellenausschreibungen, keine Neueinstellungen. Der Sportverein besteht seit 100 Jahren und will feiern. Die Gemeinde darf aber leider kein Geld dafür zugeben, weil es eine freiwillige Aufgabe ist. Deshalb wird es auch 2025 sicherlich kein Gemeindefest geben. Und auch der Weihnachtsmarkt muss wahrscheinlich dann ausfallen. Die Vereinsförderung liegt auf Eis. Endlich hat man vielleicht fürs Bauamt einen Ingenieur gefunden. Okay, er darf aber nicht eingestellt werden, weil es keinen Haushalt gibt. Die Bibliothek steht als freiwillige Leistung auf einmal im Fokus. Sämtliche Neuanschaffungen werden in diesem Bereich nicht getätigt werden können. Das Land hat zum Beispiel für Jugendclubs ein neues Förderprogramm aufgelegt mit einer 95%igen Förderung. Aber es gibt keinen Haushalt und somit auch keine neuen Investitionen sind demzufolge möglich. Deshalb verfallen die Fördermittel. Investitionen in die IT-Technik, in Straßen oder in Infrastruktur. Fehlanzeige. Die neue Gemeindevertreter, die im Juni gewählt werden, haben leider nichts zu entscheiden, weil es dann eben auch nichts mehr zu entscheiden gibt, weil völlig klar ist, die nächsten Jahre sind eben haushaltslose Zeiten. Großbären bekommt Schutzschleife als Zeichen der Solidarität. In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung in Großbären wurde ein Antrag der WFG-Fraktion einstimmig beschlossen. Ziel des Antrags ist der Erwerb und das Anbringen der sogenannten Schutzschleife an einer geeigneten Stelle in Rathausnähe. Tausende von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sorgen tagtäglich für Sicherheit, Schutz und professionelle Hilfe in unserem Land. Leider kommt es immer wieder zu Angriffen auf Einsatzkräfte, ob bei Großereignissen oder im alltäglichen Dienst. Einsatzkräfte werden bedroht, bespuckt, getreten und geschlagen, heißt es auch in diesem Antrag. Immer mehr Gemeinden und Städte bekennen sich zur Solidarität. Vor 2 Jahren hat die Gemeinde Großbeeren am Eingang zum Polizeirevierposten an der Alten Molkerei die gelbe Schleife angebracht. Sie soll die Solidarität mit den Soldaten der Bundeswehr stärken. Nun soll daneben eine weitere Schleife folgen. Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind Angriffe auf unsere Gesellschaft, unseren Rechtsstaat und auf unsere Werte. Das können und wollen wir nicht akzeptieren. Wir sind solidarisch mit unseren Einsatzkräften. Schutzschleifenträger zeigen ihre Solidarität und Wertschätzung für die Frauen und Männer, die tagtäglich mit ihrer Arbeit und oft auch mit ihrem Leben für uns einstehen. Auch im Landkreis Teltow-Fleming nehmen Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst leider immer weiter zu. Und wir werben eben zusammen für mehr Respekt gegenüber den Feuerwehrleuten, Rettungskräften, Kolleginnen und Kollegen bei der Landesverkehrs- und Revierpolizei. Ziel ist es jetzt am Tag der Retter in Großbeeren am 7. September 2024 die Schutzschleife feierlich zu übergeben. In den Farben Blau, Rot und Weiß gehalten steht sie für die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Schutzschleifenträger zeigen ihre Solidarität und Wertschätzung für die Frauen und Männer, die tagtäglich mit ihrer Arbeit oder auch gegebenenfalls sogar mit ihrem Leben für uns einstehen. Unterstützen auch Sie dieses Projekt. Lustiges, Betroffenes, Spannendes aus dem derzeitigen Wahlkampf. Wir werden sicherlich in den folgenden Sendungen immer mal berichten. Man sieht ja, es ist bald Wahl. Überall wurde plakatiert und wenn die Laternen noch einen Meter höher wären, dann wäre noch ein Plakat mehr dran. Aber sie sind es zum Glück nicht und mehr als 3 gehen normalerweise nicht ran. Aber interessant war, dass natürlich durch die Eile auch menschliche Fehler passieren. So hat die SPD auf ihren Wahlplakaten als Wahltermin den 6.6. angegeben. Und es gab dann schon etwas Schmunzeln, dass man dann eben sagte, liebe Sozialdemokraten, ihr könnt gern am 6.6. wählen, aber die Wahl ist am 9.6. Also wenn ihr eure Wähler dann am 6.6. zu den Einwohnermeldeämtern und zu den Wahlbüros schickt, dann könnt ihr das tun, aber trotzdem werden sie ihre Stimme noch nicht abgeben können. Jetzt haben die Sozialdemokraten sich relativ schnell dann auch Aufkleber besorgt, um diesen kleinen Zahlenfauxpas dann auch zu beseitigen. Etwas anderes ist, wir haben berichtet, wer als antritt. Und das war ganz interessant, dass ja in Heinersdorf erst nur 3 Kandidaten waren, weil ein Kandidat, der Herr Valentin, das wurde ja in öffentlicher Sitzung dann auch so bekannt, hat seine Unterschrift vergessen. Daraufhin hat der Wahlausschuss ihn erst abgelehnt, dann gab es wahrscheinlich eine Menge Telefonate und im Endeffekt hat man dann gesagt, gut, er darf doch antreten. Und so treten jetzt im Ortsteil Heinersdorf dann doch 4 Kandidaten an. Liebe Wähler in Heinersdorf, Birkenhain und Birkholz. Ich weiß nicht, ob ich jemanden wählen würde, der es nicht mal schafft, auf seine Wahlanzeige einfach seine Unterschrift draufzusetzen. Aber gut, das ist etwas anderes. Interessant war, dass auch rauskam, dass ein Mitglied aus der Bürgermeisterliste eigentlich gar nicht seinen Hauptwohnsitz in Großbeeren hat, sondern nur einen Nebenwohnsitz. Das hätte eigentlich dem Einwohnermeldeamt dann schon bei der Prüfung auffallen müssen. Da gibt es nämlich ein Formular und dann kann man das alles heilen. Das hat man jetzt auch gemacht. Merkwürdig ist es trotzdem, weil eigentlich man nur nicht nur das aktive, sondern auch das passive Wahlrecht in seinem Hauptwohnsitz hat und nicht in seinem Nebenwohnsitz. Aber das ist leider so. Interessant ist, dass es jetzt sicherlich einige Veranstaltungen gibt und auch gerade Organisationen, die bis dato sehr wenig gemacht haben, auf einmal aus der Versenkung aufzutauchen scheinen. Gut, als Wähler muss man sich immer fragen, was haben die letzten Jahre gemacht? Und wir haben ja in unserem Podcast in den letzten, ja, über 170 Sendungen ja immer berichtet, was alles hier so passiert in der Gemeinde und man kann dann auch sehen, wer da eigentlich wirklich häufiger aufgefallen ist. Einige Parteien sind eben nicht aufgefallen. Und dann muss man sie auch nicht erwähnen. Und dann müssten Sie sich als Wähler fragen, möchtest du eine Partei wählen, die bis dato eigentlich ihre Zeit dort abgesessen hat in den Gremien. Obwohl das natürlich nicht stimmt, weil dort ist eigentlich die inhaltliche Arbeit. Aber das heißt auch, dass man Vorschläge macht, Ideen einbringt, auch mal einen Antrag formuliert und schreibt. Aber gut, das ist manchmal so. Ein Großteil der Anträge, die wir in den letzten Wochen und Monaten beschlossen haben, in der Gemeindevertretung, waren meistens gemeinsame Anträge. Da war dann häufig die SPD nicht dabei, aber die CDU, die WFG und auch Bündnis 90 Grünen waren dabei. Denn die Kooperation oder ich sag mal die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Organisationen klappte in den letzten Monaten sehr gut. Bei allen Unterschieden in manchen Ansätzen hat man trotzdem gut zusammengearbeitet. Aber es wird eben sicherlich noch lustig in diesem Wahlkampf. Denn es wird bestimmt wieder Rausreißer geben. So hat man auch gesehen, dass wir eigentlich gesagt haben, an der Schule plakatieren wir nicht. Und es wurde natürlich an der Schule plakatiert. Genauso gut sagt man, ja, vor den Eingängen zu den Wahlämtern darf man auch nicht plakatieren. Es gab früher die sogenannte Bannmeile. Und trotzdem hängen da natürlich Plakate zum Beispiel direkt an der Tür vorm Rathaus. Aber gut, auch die wird dann das Ordnungsamt wahrscheinlich entfernen müssen. Aber sei es drum, wir werden den Wahlkampf aufmerksam beobachten und so sicherlich manche lustige Geschichte wird sich da noch ergeben. Das Ringen um den Bauhof. In den Sendungen, das müsste im Dezember oder November gewesen sein, haben wir berichtet, dass die Gemeindevertretung, ja, ich will nicht sagen genötigt wurde, aber doch zumindest hat man sie unter zeitlichem Zugzwang gesetzt, so schnell wie möglich den Bauhof durchzuwinken und zu entscheiden. Das hat man dann gemacht. Das war ja noch die merkwürdige Situation, dass erstaunlicherweise die Gemeindevertretung irgendwie mehr Interesse daran hatte, die Mitarbeiterbedingungen zu verbessern, als die Planungsabteilung. Aber egal, sei es drum, im Endeffekt ist jetzt ein Entwurf fertiggestellt worden und dann hat man das beantragt und dann gibt es einen Bauantrag und dann geht das eben los. Interessanterweise ist bei allem der Druck, weil bis zum Jahresende muss der Bauhof an seinem jetzigen Standort weichen, weil das hat er nur zur Miete. Der ist auf dem Gelände des Instituts und die wollen selber dort bauen und da stört jetzt unser Bauhof und deswegen hat man gesagt, gut, wir bauen einen neuen. Wir entwickeln, planen den etc. Also man hat dann das gemacht und hat dann, auf Zeitnot gespielt, weil man sagte, ja, wir müssen schneller, 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 ihr müsst euch jetzt sofort entscheiden. Und jetzt kam raus, dass die Ausschreibung des Bauhofes noch nicht erfolgt ist. Und das ist dann schon wieder etwas, eine Ausschreibung dauert eben einige Wochen, dann muss diese Ausschreibung ja auch noch ausgewertet werden und dann spricht man die Firmen an, die gewonnen haben und sagt, so jetzt setzt um. Das ist aber auch so, dass die meisten Firmen natürlich mehrere Projekte haben und dann gucken müssen, wie das bei denen auch zeitlich passt. Interessant war, dass einer der Dinge, die da beim Bauhof aufgelaufen sind, dass es die Möglichkeit gibt, dass die sogenannte allgemeine Zauneidechse dort ein Habitat hat auf dem Gelände, wo der Bauhof hin soll. Und dann muss erst ein Artengutachten erstellt werden. Gegebenenfalls heißt es, sie muss dann umgesiedelt werden. Und die Zauneidechse hat schon manche Bauvorhaben, die es so gab in der Gemeinde Großbären, aber auch in unseren Nachbarkommunen, ich will nicht sagen verhindert, aber doch zumindest in zeitliche Verlegenheit gebracht, dass sie einfach unheimlich lange dauerten. Weil dann muss man nämlich wie wild diese Zauneidechse suchen und wenn man keine findet, dann muss man trotzdem noch weiter suchen, bis man eine findet, damit dann die auch artig brav umgesetzt werden kann. Jedenfalls wird die Ausschreibung erst im Mai bis Juni laufen. Dann muss sie ausgewertet werden, dann Sommerpause und bei einer Bauzeit des Bauhofes von im günstigsten Fall 6, im Normalfall 9, im ungünstigsten 12 Monate, heißt das, dass wir in dem Jahr 2024 eh nicht mehr fertig werden. Das ist eine realistische Einschätzung. Problem hierbei ist, dass man trotzdem sagt, natürlich der Mietvertrag, der ist ja gekündigt worden. Und trotzdem muss man sich jetzt schon nach einer Alternative umsehen, einen sogenannten Plan B entwickeln. So hält die Zauneidechse uns etwas unter Trab. Aber weil auch alles sehr, sehr lange dauert, wird der Bauhof wohl dann zumindest im Jahr 2024 eher nicht fertig. Aber er soll zumindest begonnen werden. So, das war's schon wieder auch für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann auch wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne oder uns gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann auch gerne per Mail unter info@großbäreninsight.de. Bleibt jetzt gesund, bleibt uns gewogen, genießt das Wochenende und genießt die letzten Apriltage. Jetzt kommt bald der Mai und dann bewegen wir uns in großen Schritten auf den Sommer zu. Bis dahin, es grüßt euch herzlichst, euer Dirk Steinhausen.